Grüß dich bei Pure Vielfalt, dem Podcast der Silberregion Karwendel, einer Welt voller faszinierender Persönlichkeiten, reicher Kultur und atemberaubender Natur. Tauche ein in die kulinarischen Schätze, unberührten Landschaften und die majestätischen Berge der Silberregion Karwendel. Bereit für eine Entdeckungsreise, die alle Sinne berührt? Komm, dann lass uns starten. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Pure Vielfalt, dem Podcast der Silberregion Karwendel. Und hier ist wieder eure Manuela und heute bin ich bei einem Menschen, der uns ganz viele Geschichten über die Kulinarik in der Region erzählen wird. Denn für das steht unsere Region für Leidenschaft, für Handwerk, für Herzblut und natürlich für pure Tiroler Lebensfreude. Und ich nehme euch heute mit an einen Ort, an dem der Duft von Obst mir schon in die Nase kommt, Holz, Feuer in der Luft spürbar sind. Und wir sind heute am wunderschönen Karlshof am Kolsersberg bei einem Mann, der mit Erfahrung und Wissen ganz viel Gefühl in etwas hineinbrennt. Und jetzt ratet einmal, was er ist, nämlich Edelbrand-Sommelier. Und das ist der liebe Anton Rossetti. Und ich freue mich jetzt auf ein mega tolles Gespräch mit dir, lieber Anton. Servus, Christi.
Christi, hallo, servus. Freut mich sehr.
Schön, dass wir heute bei dir sein dürfen. Du hast uns schon einen Schnaps hingestellt, einen Edelbrand. Darf ich schon mal Prost sagen zu dir?
Zum Wohl, Gesundheit, Prost.
Zuerst tut man riechen, gell?
Sollte man ein bisschen riechen.
Und dann schwenken.
Schüttelt man ein bisschen, schwenkt es.
Ja.
Und dann nimmt man
und dann
einen kleinen Schluck.
Mal ein kleines Schlückchen. Prost.
Zum Wohl.
Das fängt schon gut an. Ah, das tut richtig gut.
Der Körper wird aufgewärmt.
Ja, genau. Durch die Nase hinunter. Und in den Kopfraum und dann wird es schön warm. Herrlich. Ich hoffe, ihr spürt es, weil wir sind heute auch in einem wunderschönen Edelbrandkeller, darf ich sagen. Das ist ein ehemaliger Kuhstall. Wie würdest du es beschreiben für unsere Hörerinnen und Hörer, wenn man da hereinkommt, nach was es riecht?
Ja, wenn man da hereinkommt, da riecht es ein bisschen nach Brennholz, ein bisschen noch Rauch, vor allem dann aber auch ein bisschen noch Fruchtnoten, was man gerade gebrannt hat in der letzten Zeit. Das hängt sich relativ lang ein, es ist eine Holzdecke da und Holzdecken dann ein bisschen Gerüche speichern und so weiter. Und das ist das, wo man sich halt erinnert, dann auch diese die Fruchtaromen der Natur, was man halt gerade in letzter Zeit da gehabt hat. Ja. Also man könnte nachschauen, was man vor einer Woche 14 Tage gebrannt hat, ob das riecht noch ein bisschen. Natürlich ist auch Reste vom Kuhstall da, es sind alte Mauern da.
Es tut noch ein bisschen mudern, kann
ja,
das sein?
Ja, das sind natürlich alte Steinmauern, ist ein alter Bauernhof und da sind sie natürlich nicht ganz trocken und da sind auch noch Gerüche vom Kuhstall drinnen, das ist ja über 100 Jahre, mehrere hundert Jahre ein Kuhstall gewesen, da kommt natürlich auch Gerüche, die sich festhängen und je nachdem, was gerade jetzt neu ist, das Jüngste ist immer am besten da und wenn das dann verduftet ist, dann kommen die alten Sachen aus den Mauern wieder heraus.
Der Hof ist ja schon ziemlich alt, wie du gerade gesagt hast. Und da gibt es einen Fürstbaum, da steht eine Zahl drauf, wo man ungefähr weiß, wie alt der ist, oder?
Ja, der Fürstbaum, da steht oben 1777. Aha. Das heißt, so alt ist er mindestens. Er kann ja auch älter sein. Vielleicht ist er mal abgebrannt oder sowas.
Ja.
Und ich vermute auch, dass er älter sein wird.
Wie kommst du da drauf?
Ja, wir haben da beim Umbau, den habe ich selber schon jetzt das zweite oder das dritte Mal teilweise umgebaut und angepasst und da sind im Boden drinnen so Schlackerstücke hergegangen. Das schaut aus, als wenn einmal da eine Eisenschmelze oder Schmiede da gewesen wäre.
Ja.
Eisenschlacke mit Holzkohlestücke drinnen. Und ich vermute, oder es ist nicht ausgeschlossen, dass das noch auf die Silberregion, auf die Silberzeit zurückgeht, wo die Fugger waren.
Ja.
Und weil es ist ja da am Wattenberg und am Wehrberg ist auch Eisen gefunden worden und dass da also auch Eisen geschmolzen worden ist für die Meißel, für die Knappen in Schwarz, sowas. Dass das also, wie man heute würde man sagen, Zulieferer für die Silberindustrie waren. Ne?
Ja.
Und da ist natürlich auch ein kleiner Bach dabei gewesen und das deutet alles darauf hin, bei einem Bach sind oft Schmieden, Müller oder alles, was irgendwie mit Wasserkraft angetrieben werden kann, wäre möglich. Und da bin ich jetzt dabei, das zu untersuchen zu lassen, wie alt diese Steine sind mit der C14-Methode. Da sind also Holzkohlestücke reingeschlossen und damit kann man es relativ genau datieren.
Okay.
Und ich glaube, dass das irgendwo auf diese Silberregionszeit, also ins 15. Jahrhundert zurückreichen wird.
Ah, das ist interessant. Vor allem weiß ich da schon sehr viel drüber, weil wir haben eine tolle Folge aufgenommen, Folge 21. Hast du die schon gehört?
Da habe ich schon einmal gehört dazu, ja.
Das ist die Folge, die Geschichte der Fugger, weil der Jakob Fugger hat sein Jubiläumsjahr heuer. Und da lernt man sehr viel über den Abbau in der Silberregion, über die Hochzeit in der Silberregion, über die Knappenherrschaft und so weiter. Und jetzt schauen wir mal, ob da 1500 rauskommt bei dir, oder? Bei eurem Hof.
Es würde mich sehr freuen, ich würde es... Weil das natürlich noch viel ehrwürdiger ist, geht man mit so einem alten Gebäude um. Ja. Man muss das ja nicht immer wegreißen. Man kann auch alte Gebäude schön herrichten. Vor allem so schiefe Winkel und sowas würde man neu nie machen. Und das ist das ganze Flair von den alten Gebäuden. Die dicken Mauern. Wenn man das Fenster aufmacht, steht das Fenster gerade 10 cm vor. So dick sind die Mauern. Ja. Und hat halt ein ganz anderes Flair.
Ja. Und vor allem, du lagerst da drinnen auch Fässer. Da kommen wir gleich noch dazu, was für Fässer das sind. Und dein Sohn, sagst du, hat auch den Edelbrand-Sommelier gemacht, genauso wie du. Also der hat das auch in der Nase. Ja. Deine Tochter, glaube ich, arbeitet auch in der Lebensmittelindustrie. In der Schweiz hast
du. Ist in der Schweiz ausgearbeitet, in der Lebensmittelindustrie und hat auch eine ausgeprägte Nase.
Ja.
Der Sohn hat bei der Edelbrand-Sommelier-Prüfung sogar die Schnäpse gekannt. Da war einer von mir dabei und sagt, oh, das ist unser Schnaps, das ist der Williams und dieses und jenes. Und hat also ausgezeichnete Nase auch. Vielleicht ist das ein bisschen genetisch bedingt.
Das glaube ich auch.
Wobei normalerweise ja die Frauen das bessere Sensorium und Gerüche und Geschmäcker haben.
Das würde mich gleich noch interessieren, wenn wir dann noch über diese Sommelier-Vereinigung reden hier bei uns in Tirol. Du hast auch diese Ausbildung gemacht. Was lernt man denn da alles?
Ja, im Prinzip ist es so, Schnapsbrennen streift man nur dort. Man lernt im Prinzip ein bisschen wirtschaftliche Sachen dabei, wie kalkuliert man, man lernt präsentieren, man lernt ein bisschen über die Geschichte des Schnapses, man lernt internationale Produkte kennen, wie man sie beschreibt, ein bisschen über die Aromatik, was ist bei einem Schnaps gewünscht, was ist weniger gewünscht und solche Sachen. Die Sachen lernt man dort dabei und vor allem auch ein bisschen, wie man mit Menschen umgeht, wie man Kundschaften aufbaut, wie man Geschäftsbeziehungen aufbaut ein bisschen. Und das ist das Handwerkszeug dazu, was man ja sonst kaum hat.
Also so Marketing, Vertrieb auch, ein bisschen die Brand aufbauen, wie man in die Vermarktung geht. Ja. Aber ich glaube, so in der Kommunikation tust du dich nicht schwer, Anton, oder?
Ja, es geht.
Es geht. So. Du bist ein sehr freundlicher, geselliger Mensch. Aber so das Brennen oder diesen Edelbrand herstellen, da muss man einiges machen, dass man das wirklich kann, oder? Und da fällt man ziemlich auf die Schnauze ein paar Mal.
Das ist wie ein Handwerk. Ja. Also das muss man einfach sagen, ein Handwerk, da muss man auch mit den Grundbegriffen anfangen, langsam machen. Man muss einmal einen Fehler machen, das muss auch erlaubt sein. Nur aus Fehlern lernt man am besten. Wenn man, dann weiß man, so geht es nicht.
Ja.
Das ist allein schon diese Erkenntnis, man muss es anders machen. Sonst, wenn es einer sagt, oft, gell, dann glaubt es einer nicht oder man nimmt es nicht so ernst. Aber die eigenen Erfahrungen sind die, die man einen nicht nehmen kann. Es freilich tut es manchmal weh. Was ich in der Zwischenzeit gelernt habe, wenn ich mir nicht sicher bin, dann probiere ich es in kleinen Mengen aus, dann macht der Fehler keinen großen Schaden.
Ja.
Und damit kann man eigentlich nach Herzenslust experimentieren. Und ohne den geht es nicht, wenn man so ein bisschen abseits vom Standard sein möchte.
Was gibt die Natur hier in der Silberregion Karwendel hier am Kolsersberg her? Was sind da deine Brände oder Sorten, die du
vermeist? Da habe ich Äpfel,
Grafensteiner,
Boskop,
ein
Baum habe ich auch einen Falsch-Skulderling, das passt zur Silberregion vielleicht ganz gut dazu, wenn ich sagen darf. Der Falsch-Skulderling ist botanisch gesehen der einzige Apfel Tiroler Ursprungs.
Ach.
Und zwar hat es da in Rotholz unten einmal einen Direktor gegeben, um 1900 herum, der hat Falchgrasen.
Ja.
Und der hat am Schloss Tratzberg einen Wildling weitergepflegt und das heißt, der ist der Falsch-Skulderling. Und dieser Apfel ist Standort angepasst, der hat wenig Schorf, hat ein bisschen eigenartige Wachskultur, weil er eher längere Äste hat und die Äpfel nahe immer am Ast sein, aber ist ein wunderschöner Apfel und ist auch eher ein Lagerapfel, also frisch ist er nicht so aromatisch, das ist ein Lagerapfel, der was noch ein, zwei, drei, vier Wochen richtig gut wird.
Ist der natürlich hierher gekommen oder hast du den abgeholt am Pelzer?
Da habe ich einen Pelzer.
Aha.
Da habe ich zwei Bäume da.
Ja.
Ein paar sind mir leider durchs Haus bauen, habe ich müssen opfern. Aber ich setze wieder eine an, weil das ist also wirklich ein Tiroler Apfel. Gell? Und da haben wir noch einen Gelben Bellefleur da und einen Jakob Fischer und eine gute Luise Birnen.
Die Luise.
Wie
schaut denn die aus, die Luise?
Die gute Luise, das ist eigentlich die beste Speisebirne. Nur für mich besser als die Williams natürlich. Und das ist also eine mittelgroße Birne, etwas länglich und hat so braun-rötliche Farbe. Und wenn sie reif ist, kriegt sie so richtig feuerrote Backerlen, so wie ein Boskop. Und dann ist sie reif und wenn man da hineinbeißt, dann sagt man, sie ist zart schmelzend, sie ist weich, aber der Saft rinnt nicht aus.
Und das ich habe schon den Saft im Mund jetzt, wenn du drüber redest.
Da rinnt es auch zusammen.
Da denke ich gerade dran.
Und das ist das, was man, wenn man einen eigenen Obstgarten hat, fast
Gold ist.
Da ist man sozusagen privilegiert. Man kann bei einem schönen Wetter in den Obstgarten gehen, greift auf den Baum, ist schon reif, dann fällt es einem in die Hand und beißt ab. Mhm. Es hat die richtige Temperatur und alles zusammen. Und sowas kriegt man nirgendwo zum Kaufen, weil das ist richtig vollreif. Mhm.
Ich habe schon erwähnt, du bist sehr kreativ und experimentierfreudig und du machst ja ganz schräge Sachen, wie zum Beispiel Apfelkarotte oder Brotbrand oder eben Whisky hier am Kolsersberg. Wie kommt man denn auf solche schrägen Ideen?
Naja, es ist immer so, gell, wenn man auf der Suche ist, dann fällt einem was ein und nachher fragt man, wie komme ich zum Rohstoff und wie kann ich es machen? Dann muss man sich einlesen und dann fängt es wieder an mit kleinen Mengen probieren, mit Fehlern und all das auch. Es geht immer nach dem Schema ab. Gell. Und Karotten, da habe ich halt nachher gesehen, auch, Karotten haben Zucker. Mhm. Und wenn du etwas Alkohol erzeugen möchtest, musst du etwas haben, was Stärke oder Zucker hat. Und vom Gemüse her ist die Karotten eins von den wenigen, wo es Zucker hat. Tomaten haben keinen, Gurken haben keinen, da geht es nicht. Und immer wenn du Zucker hast, kannst du es vergären. Mhm. Und wir kriegen bei uns auch die Karotten, gell, die, was da ausgesucht werden, die, was nicht gerade genug sind oder ein bisschen schräg oder Zwilling. Und die kriegt man das eigentlich sehr günstig.
Die hässlichen Karotten.
Die hässlichen Karotten, nur wenn sie eingemeischt sind, sieht man sie nicht mehr, wie sie ausgeschaut haben. Ja. Das ist immer so. Also sie müssen gut sein. Einbeißen, knackig, süß, das passt. Wenn das ist, nachher passt das. Gell? Und wenn man eingemeischt und das vergärt nachher. Und das hat natürlich eher einen erdigeren Geschmack, weil die Karotten, ganzes Karottenleben lang in der Erde drinnen ist, nimmt es auch den Erdgeschmack an. Es ist bei Obstbrände ist es ein Fehler, erdig, muffig in diese Richtung hinten. Nur bei Karottenbränden und Wurzelbränden, da gehört das.
Mhm. Ja. Und da löst die Süße dann auch wieder geschmacklich auf, ja, also genau. Das ist so ein ganz besonderes Aroma.
Und der Apfel ist ein bisschen, weil die Ausbeute ist natürlich gering bei den Karotten. Ja. Die hat jetzt nicht so viel bei Apfel, wenn man das mit Apfel mischt. Der Apfel gibt ein bisschen Trägeralkohol dazu und ist relativ neutral und der Apfel passt immer gut dazu. Das ist so ähnlich, als wäre, wenn man, also ein Olivenöl passt auch immer überall dazu, zum Kochen, zum Salat, geschmacklich, das unterstützt immer. Und das ist der Apfel eben auch.
Und jetzt will ich es natürlich wissen, wie brennt man einen Edelbrand? Kannst du uns einmal diesen Prozess erklären, wie das genau geht? Beziehungsweise würde ich ja ganz gerne das Geheimnis wissen, wie man denn den Besten rausbekommt.
Ja, es ist kein Geheimnis, es ist einfach, im Prinzip ist das ein bisschen die Physik, gell? Es ist ein Spiel mit den Temperaturen. Es gibt ja da verschiedene Alkohole drinnen, was bei der Gärung entstehen. Das ist das Methanol, das ist der giftige Teil. Da gibt es das Ethanol, das ist das, was man trinkt. Und da gibt es die Fuselalkohole, das ist das, wo man dann Kopfweh kriegt am nächsten Tag.
Ein richtiger Fusel, sagen
wir. Ja, flumpert. Ja. Und jetzt beim Destillieren ist es so, das Methanol hat den niedersten Siedepunkt und das Methanol löst Stoffe, die noch Batex, Leim, Uhu, so Lösungsmittel riechen, Nagellackentferner. Ja. Und wenn kein Methanol mehr da ist, dann löst es auch diese Stoffe nicht mehr. Das heißt, man kann über Umkehrschluss, wenn diese Stoffe weg sind, ist auch der Vorlauf weg. Weil alle diese Alkohole sind grundsätzlich geruch- und geschmackslos, wenn sie rein sind. Nur lösen sie verschiedene Stoffe. Und wenn jetzt dieser Vorlauf weg ist, dann ist das Geheimnis, dass man sehr langsam brennt, weil die Alkohole immer sich gegenseitig anziehen und ganz selten einer alleine verdunstet, auch mit dem Wasser. Die sind so wasseranziehend, da kommt auch immer Wasser mit. Deswegen muss man, wenn man vom Methanol, also vom giftigen, zum Ethanol, zum Träger der Aromastoffe übergeht, muss man ganz langsam brennen, damit die Fruchtaromen drinnen bleiben und das giftige rausgeht. Sonst geht immer, wenn man zu schnell brennt, etwas Gutes mit und das will man nicht.
Jetzt habe ich das verstanden, was mir mein Physiklehrer in 3 Jahren nicht beigebracht hat, was du mir gerade erklärt hast. Also ich habe jetzt verstanden, diese 3 Säulen, Vorlauf, der mittlere Brand, das ist der wichtigste.
Das ist das, was Aroma
das
drinnen ist.
Das ist die Essenz, ja. Den braucht man, alles andere müssen wir wegbringen.
Und wenn es dann Richtung Nachlauf geht, da fängt es nachher so dumpf, muffig, fahlig, also wie so ein alter Kessel, alte Milchkantel, die ewig zu, aber man macht auf.
Sauer, also grauslich.
Sauer, Socken, also so in dieser Richtung. Dumpf, muffig, fahligartig.
Okay.
Und das will man dann auch nicht haben. Und das ist, der Sand ist das Herzstück und nur von der Menge her, gell, die Menge vom Gesamtalkohol, was in der Maische drinnen ist, werden irgendwie so 3-5% wird Vorlauf sein und ein Viertel bis ein Drittel ist Nachlauf. Also schon relativ viel. Unter dem Strich tut man mehr als ein Drittel weg vom Alkohol. Mhm. Und dann ist das Gute da. Und da muss man immer sehr sauber arbeiten. Ja. Es ist halt immer...
Ja, und auch viel rausschmecken, oder? Da muss man ja ganz genau wissen, wann ist es jetzt da, wann ist es soweit?
Ja, das macht man
wie
so.
Wie schmeckt man das?
Man macht beim Brennen, da nimmt man, ich nehme halt so halbe so Wasserglas, die mache ich halb voll immer. Beim Vorlauf ganz langsam, das muss nur tropfenweise runterkommen, dann fängt man das auf, so halb, also 100 Milliliter so in der Größenordnung. Mhm. Dann mache ich irgendwo 10 bis 15 Gläser, so viel, dass ich mit Sicherheit schon im Guten bin. Die tue ich alle drei noch aufstellen und dann stelle ich einen Nirobehälter unter und dann rinnt der Mittellauf da hinein. Und dann kann ich diese 10 bis 15 Gläser der Reihe noch verkosten. Hauptsächlich geruchsmäßig ist noch Uhu Batex da. Und wann fängt das Aroma an? Und das Besondere dabei ist, man muss immer vom Guten verkosten anfangen, weil das gut und dann ist es weniger gut. Wenn man von schlecht anfängt, ist es schlecht und nur weniger schlecht.
Mhm. Also vielleicht bist du dann auch zu langsam, oder? Wenn es schon daher rennt, der mittlere Teil.
Ja, das macht aber nichts, weil ich die Gläser habe ich schon auf Seiten gegeben. Ich tue so viel auf Seiten, dass sicher schon auch Gutes dabei ist. Und dann hat man ein bisschen Zeit. Dann hat man mal eine halbe Stunde, Stunde Zeit, weil dann rennt nur Gutes, bis es schlechte kommt wieder.
Ihr macht vor allem auch, Anton, gemeinschaftliches, hochwertiges, nämlich die Tiroler Edelbrand-Sommeliers. Ja. Und ihr habt da absolute Signature-Produkte auf den Markt gebracht. Was ist denn davon der Highlight?
Ja, das Highlight ist natürlich das Signum. Das ist ein ganz besonderer Brand und das ist auch von der Verfahrenstechnik her besonders. Erstens müssen nur Brände sein, wo die Rohstoffe aus Tirol sind, Nord- oder Osttirol. Ja, das ist die Bedingung, weil das wird über die Agrarmarketing und die Landwirtschaftskammer gemacht, weil es heimische Produkte sind.
Ja.
Und natürlich auch aus der Silberregion haben einige Brenner dabei, selbstverständlich. Mhm. Und das Besondere dabei ist, die Mitglieder von den Tiroler Edelbrand-Sommelier-Verein dürfen Brände dazu einreichen. Apfelbrände, wir machen immer einen Apfelbrand. Mhm. Apfelbrand deswegen, weil man natürlich, wir sagen, wir sind Sommeliers. Und der Apfelbrand ist etwas mit einem ganz zarten Aroma.
Ja, schwierig eigentlich.
Und damit, weil es so zartes Aroma hat, schlägt der kleinste Fehler gleich voll durch. Mhm. Das heißt, ein guter Apfelbrand ist eigentlich die schwierige Disziplin zu machen. Wenn du irgendwo ein riesenlautes Aroma hast, das überdeckt man noch von einem kleinen Fehler. Das findet nur der, der was sucht. Der normale Genießer findet das nicht. Gell? Deswegen haben wir da die Apfelbrände. Die werden eingereicht, dann werden die nummeriert und verkostet. Und die besten davon kommen in ein Fass. Oder zwei, je nachdem, wie viel wir halt haben. Und werden dann 8 bis 12 Monate reifen die dann im Fass und dann kommt der heraus. Und das ist dann ein holzfassgereifter Apfelbrand-Crivé. Mhm. Und da haben wir eine eigene Verpackung. Die Tiroler Schnapsflasche ist das. Also das, was also für Produkte mit Tiroler Ursprung ist. Mhm. Und haben wir eine schöne Verpackung mit der Dosen, die also schon geschenksfertig ist. Man macht den Tiroler Adler drauf.
Ja,
den so dürfen wir führen. Gehört, das ist, hat anscheinend den Landtagsbeschluss gebracht. Das ist anscheinend nicht so ganz ohne. Man konnte ihn nicht einfach so verwenden. Das hat der Agrarmarketing gemacht. Und wir dürfen diese Flasche und diese Dosen und dieses Set in Lizenz verwenden. Wir müssen allerdings auch unterschreiben, ja, dass wir nur Tiroler Produkte haben und die ganzen Qualitätskriterien, die müssen wir unterschreiben, dass wir uns daran halten. Da sind aber auch Strafen drinnen dabei, gell? Hin bis zur Veröffentlichung, wenn einer da nachhaltig klumpen tut.
Aha.
Passiert natürlich
also
nicht.
Sehr strenge Regeln, ist sehr strenge ein hochwertiges Regeln. Produkt. Hoch, und natürlich die Tiroler Marke ist ganz was Besonderes weltweit.
Und das Besondere ist, gell, das ist ein Gemeinschaftsprodukt und da ist es oft halt die Bandbreite groß von sehr guten, mittleren und untermittleren Produkten, sage ich mal so. Und wir lesen die aus und wir schaffen es aber trotzdem, dass wir eigentlich regelmäßig in Punkteränge von Gold hineinkommen mit den Produkten. Das ist schon was Besonderes.
Ist das sozusagen der Ferrari der Apfelqualitätsbrände,
ja,
so oder so?
Ja,
könnte man das so,
so
bezeichnen?
Ja, das ist der Ferrari mit Tiroler Durchschnitt.
Weil Signum, das heißt ja auch Qualitätsmerkmal oder die Nummer 1, oder? Das ist ganz was Hochwertiges.
Die Marke kommt von daher, das hat also die Landwirtschaftskammer gemacht. Signum heißt so viel wie unterschreiben bei meiner Ehre in diese Richtung. Ehre. Und das ist eben, wir kriegen auch eine Urkunde, immer, wo alle angeführt sind, die Schnäpse da eingereicht haben und die da mit dabei sind. Mhm. Und das wird eben, ist auch zolltechnisch nicht ganz ohne, wir dürfen die Brände zusammenschütten, müssen aber da feststellen, wie viel Alkohol jeder da einbracht hat und danach kriegt er die Menge wieder zurück, abzüglich das, was halt da verdunstet, der Einzelschär.
Das ist sehr gut und geprüft natürlich und wichtig. Gell? Wir gehen da mit Alkohol um und das ist wichtig, dass man da ein Auge drauf hat. Du bist ja auch Teil der Tiroler Schnapsroute in der Silberregion Karwendel. Was heißt das noch einmal ganz genau?
Ja, die Schnapsroute, das ist so ein Weg durch Tirol, wo viele Brennereien aufgelistet sind und wo man die besuchen kann mit Notizen und sich auch einen Besuchsstempel abholen kann, so wie bei einer Wanderung, wo die Stationen sind. Und es ist eine ganz tolle Geschichte dabei. Und da sind also Brennereien dabei, wo man von der Edelbrand-Sommelier dabei sind, wo auch andere Brennereien ausgezeichnete Betriebe. Ja. Und das läuft so ab, die kann man da buchen. Und da haben wir so eine Standardprozedere dabei, dass man da so 5-6 Schnapseln kosten kann, ein bisschen was erzählt über die Brennerei, Betriebsbesichtigung macht, eventuelle Obstgarten je nach Witterung und halt die 4-5 Schnäpseln bespricht. Und da haben wir halt einen Kostenbeitrag für das.
Ja,
und
man muss sich unbedingt anmelden.
Da muss man sich anmelden, weil das ist
nicht... Dass du da bist.
Ja, genau.
Ja, ganz wichtig. Also wer das nochmal ganz genau wissen will, das findet sie auch auf unserer Homepage, das Schnapsbrennen in der Region. Noch einmal, die Tiroler Schnapsroute bietet Möglichkeiten, hinter die Kulissen der heimischen Brennereien zu schauen. Und man erfährt auch viele Geheimnisse, so wie heute vom Anton hier. Und wir haben in der Silberregion Karwendel noch eine Schnapsbrennerei dabei, das ist der Brunnerhof, die Familie Hupfauf und die sind in Derfens. Ja. Das ist auf unserer Homepage unter www.silberregion-karwendel.com zu finden unter der Schnapsroute. Wie lange kann man eigentlich einen Schnaps aufhalten?
Schnaps kann man grundsätzlich ewig aufhalten von der Lebensmitteltechnik her, weil ab 16 Volumensprozent ist organisches Leben nicht mehr möglich. Das heißt, er kann nicht verderben. Was passiert ist, mit Sauerstoff in der Zukunft, kommt er so rund, mild und ölig wird, also Alterlenumfang in diese Richtung hin und dann entwickelt er sich in eine andere Richtung. Deswegen hat man auch nicht mehr, ist einer der Gründe, wo man nicht so große Flaschen mehr hat, sondern man hat eher kleinere Flaschen. Die Standard-Schnapsflaschen ist 0,35 oder kleiner, je nachdem, wie viel man trinkt, weil es nicht viel Sinn macht, einen Schnaps in der geöffneten Flasche 3-4 Jahre aufgehalten. Da passiert genau das, dass er alte Lernung von lebensmitteltechnisch passiert überhaupt nichts. Man kann einen für den Tee haben, man kann ihn verkochen, man kann alles noch machen. Ja? Aber halt vom heutigen Aromaverständnis verliert er ein bisschen, wenn er zu alt wird.
Und ich habe jetzt da gerade so ein Schnapsglas in der Hand, ein wunderschönes, bauchiges mit so einem Kamin dran. Ja. Aus so einem Glas sollte man trinken?
Ja, das sind die Standard-Schnapsgläser, sind immer die Budelein, was man früher gehabt hat, oder die größeren Fingerhüte, wie habe ich aber gesagt gehabt, sondern das ist ein sogenanntes Grapperglas. Ja. Das hat einen langen Stiel, ähnelt einem Weinglas und hat dann oben also eine Kugel und darüber hinaus oben eine Verjüngung und das sagt man Kamin dazu. Und dadurch ist auch gewährleistet, dass praktisch, wenn man da hineinriecht, keine Fremddüfte kommt. Man kann die Nase ruhig ordentlich hineingeben damit, weil wenn das Kugel, wenn man das so schwenkt, ist das Kugel innen benetzt und da kann nicht, ist eine große Oberfläche und da kann natürlich die Luft, die man da, wenn man da heraussaugt, die wird, kann da sehr viel Aroma mitnehmen, also eine große Oberfläche hat. Und das ist von diesen Gläsern. Und da gibt es natürlich noch Feinheiten für bestimmte Brände, Sondergläser und alles. Aber das ist ein ausgezeichnetes Standardglas, was alle Schnäpse sehr gut unterstützt.
Ja, wenn man das so schwenkt, da entsteht so ein Schlier am Glas.
Ja.
Was bedeutet das, dass da viel Alkohol drinnen ist oder dass er ölig ist? Was kann man da erkennen?
Ja, das Schlierige hängt hauptsächlich damit zusammen, dass Alkohol, also der Schnaps ist ein Gemisch aus Alkohol, Wasser und eben Aromastoffen von der Natur. Und das ist jetzt diese Schlieren sind hauptsächlich auf den Alkohol zurückzuführen, weil der Alkohol eine andere Viskosität, also Zähigkeit hat wie das Wasser. Und das benetzt es auch. Und das ist auch natürlich der tiefere Grund. Man hat auch früher, wenn man es in den Flaschen hat, oft so geschüttelt, ob er also ein Schaumgrollen, hat man gesagt, ob er Grollen macht.
Achtung, das Dialektwort.
Die Grollen, das sind die Blasen, wenn man Schnapsflaschen schüttelt, die an der Oberfläche entstehen und die sich dann wieder auflösen. Und je mehr Grollen entstehen, umso stärker ist an und für sich der Alkoholgehalt und auch wenn sie länger bleiben. Das hängt mit der Viskosität vom Schnaps zusammen, vom Alkohol. Und das war noch ein Indiz, wie stark er ist. Ja. Und die guten Schnäpse früher war ein guter Schnaps, wenn er stark war. Heute ist ein guter Schnaps, wenn er ein schönes Aroma hat. Und wenn er genau nach dem riecht, wie er kredenzt wird. Mhm. Wenn ein Apfel soll nach Apfel schmecken, eine Marille nach Marillen. Mhm. Der muss nicht stark sein, der muss einfach schön rauskommen.
Mhm. Also ja. Das darf man riechen, woher es kommt.
Ja.
Sehr gut. Und der Schnaps, das ist natürlich auch ein Kulturgut bei uns.
Ja.
Und sagen wir mal so, man kann schon einen Rausch bekommen. Aber das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache, oder?
Nein, das ist also der Sinn und Zweck von einem Schnapsel im Kulturgut ist zu besonderen Anlässen. Wenn man irgendwo hineinkommt zur Begrüßung oder bei einer Veranstaltung, Eintrittsschnapsele, oder wenn man mal einen Vertrag abschließt, der Vertragsschnapsele, oder bei der Musik, die Marketenderinnen und bei den Schützen, gehen wir einen kleinen Schnapsele aus. Das sind auch diese überlieferten Kulturgüter. Nur früher hat man halt immer stärkere Schnäpse gehabt und heute hat man die aromatischeren. Das ist einfach der Kulturwandel, was diese Art von Alkohol hinter sich hat. Das ist bei den Weinen und bei den anderen Sachen auch so. Es ist immer mehr das Aroma im Vordergrund.
Ja. Und im Rausch kann man nicht gut schmecken, oder? Da kann man eigentlich den Genuss nicht mehr genießen.
Das ist der Punkt. Oft hat man diese Sitte, gell, dass man mit irgendeinem Getränk anfängt und zum Schluss oft die besten Sachen vom Kasten rausholt, wenn man schon
ein bisschen
angeheitert ist.
Ja.
Nur, wenn man ein bisschen angeheitert ist, kann man das Gutes nicht mehr probieren. Eigentlich sollte man, wenn man auf Genuss aus ist, das Beste zuerst. Mhm. Und hinten noch das letzte Schnapsel ist nachher nicht so tragisch, was man für einen hat. Es soll auch ein guter sein, kein schlechter, aber nicht der aromatisch höchste oder sowas,
ja. Weil
man es nicht mehr genießen kann.
Und Anton, Frage, der Schnaps nach einem guten Essen, ist das auch ganz bewusst nur so der letzte Abschluss, ist das richtig?
Es ist so die landläufige Geschichte, passt auch ganz gut, aber Faktum ist, besser, wenn man Schnapsel für die Verdauung trinken möchte, gell? Dann soll man es vor dem Essen trinken, weil Alkohol die Produktion bei nüchternen Magen die Magensäureproduktion anregt. Genauso wie man Salat mit Essig auch vorher trinkt, das regt die Magensäureproduktion und wenn dann das Hauptessen kommt, kann man schon besser verdauen.
Mhm.
Natürlich, wenn man jetzt da schon gut gegessen hat, Schnapsel
hinten Schweinsbraten im Magen schwimmt. Also
Schweinsbraten so richtig anschmiegt an die Magenwände.
Gell? Ja.
Tut also ein Stamperle genau gar nichts mehr.
Ja.
Weil die einfach zu viel Schweinsbraten und zu viel essen und nicht. Aber man kann es genießen. Das ist dann für den Geist und fürs Wohlbefinden. Und das war ein gutes Essen. Da passt schon dazu. Mhm. Aber für die Verdauung sollte man vorher trinken und für Genuss und Gemüt nachher.
Du sagst gerade Kulinarik und Genuss, das ist natürlich auch ein Merkmal bei uns in der Region, denn die Silberregion Karwendel, die ist bekannt für ihre bodenständige Küche und natürlich auch durch viele frische heimische Produkte, so wie wir es heute bei dir auch wieder erfahren dürfen. Und wir haben zum Beispiel das weltbekannte Lorschschnitzel, das weißt du auch, wo es das gibt.
Das
kriege ich auch schon wieder Hunger, wenn ich drüber rede.
Ja.
Oder der preisgekrönte Käse aus der Eng, da passt auch gut ein Schnapsel dazu. Wir haben auch die Maibutter vom Bucherwirt zum Beispiel und vieles, vieles mehr. Das kann man bei uns in der Region genießen. Also diese typischen Gerichte, wie jetzt dann wieder die Migala, du kennst sie.
Ja.
Und die streiten sich alle um die Rezepte. Und wenn die auf den Markt kommen zu aller Seelen, dann wollen wir sie alle haben. Diese Rezepte, diese typischen Gerichte, die sieht man auch auf unserer Homepage unter www.silberregion-karwendel.com unter Kulinarik und natürlich kann man auch dich und deine Homepage besuchen unter www.rossetti.at. Die ist gerade neu im Entstehen, hast du mir verraten. Also schaut's vorbei, da gibt es immer die Neuigkeiten zu allem, was der Anton so treibt mit seinen Bränden. Und lieber Anton, ich sage jetzt schon einmal vielen Dank für das tolle Gespräch, für deine Geschichten, für deine Leidenschaft, für dein Handwerk. und vor allem für die Einladung zu diesem tollen Hof, zum Karlshof. Und ich sage allen, bleibt noch dran bis zum Ende dieser Folge, weil dann gibt es wieder unsere Insights, unsere Tipps zu dieser Folge. Und ich möchte jetzt wissen, lieber Anton, wo die Fässer gelagert sind. Ich schaue mir jetzt noch gerne den Whisky mit dir an. Und natürlich will ich auch wissen, wie du das alles genau machst, wie das Brennen geht. Lass du mich in die heiligen Hallen hineinschauen.
Wir gehen in das alte Gewölbe, wo es vermutlich aufs 15. Jahrhundert zurückgeht. Schauen wir mal, da lagern die Fässer. Das ist dann auch passend zur Silberregion. Wie die Whisky dann heißen werden, das muss man überlegen. Die sind noch im Reifen. Sie sind mehr als 3 Jahre schon drinnen, aber vielleicht irgendwas mit einem Silberzusammenhang, im Silberkeller gelagert oder sowas. Da fällt uns schon
da
was
fällt
ein.
Uns was
die
ein.
Region werden wir da schon hineinbringen.
Lass mal es auf jeden Fall mal klingen, noch einmal. Prost, lieber Anton.
Zum Wohl, Gesundheit, Prost.
Auf dich,
Manuela,
und deine
gut,
wunderschönen Brände. Prost.
Danke.
Auf geht's. Anton, lass
Gehen
uns in
den
deinen
Obstgarten.
Ja, bitte. Wie viel Quadratmeter habt ihr denn da ungefähr?
Es sind so um die 3000 Quadratmeter Obstgarten. Es ist jetzt nicht der große Obstgarten.
Ich
er war früher
sagen,
kleiner, den habe ich nachher erweitert, wie ich es nachher gekriegt habe.
Ja.
Und da sind wir jetzt, das ist ein Pflaumenbaum, das ist ein alte Sorten. Die, was da beim Hof war, die haben wir halt selber veredelt.
Lass uns mal schauen, die, was eben, warum ist das da unten so dünn?
Das ist die Veredelungsstelle. Das unten ist ein Wildling. Ein Wildling ist etwas, was aus einem Kern einfach aufgeht, ein Pflaumenwildling.
Ja.
Und da haben wir dann die Veredelte drauf veredelt.
Wie geht das?
Ja, dann nimmt man so einen frischen
Astel.
Trieb im Frühjahr, nimmt man so eine Eigele.
Eine Eigele?
Ja, das ist so ein Trieb dann, eine Eigele. Und das setzt man dann ein. Macht man so einen D-Schnitt, setzt man dann ein und lässt man das wachsen. Und oben nimmt man vom Wildling einen Großteil weg. Und das nächste Jahr schneidet man dann alles weg und dann wächst nur mehr der. Und deswegen wird das ein bisschen dicker, weil das auch schnellwüchsiger ist als die Unterlage.
Ich verstehe. Und wie alt sind die Bäume da in dem Garten? Kann man das sagen? Hast du die alle selber gesetzt oder waren die immer schon da?
Bis vorhin habe ich alle selber gesetzt. Der gute Luise-Baum ganz links, das ist der älteste Baum da. Da haben wir jetzt heuer im Frühjahr die Hälfte nicht weggeschnitten. Der hat heuer immer noch 400 Kilo da. Das weiß man, was so alte Bäume tragen.
Die Luise ist die Birne, habe ich gelernt.
Gute
oder?
Luise, ja, das ist
mit
eine Birne.
Roten Backerlen.
Ja, mit den roten Backerlen. Ja.
Das ist ein schöner Baum, der gefällt mir ganz gut. Nein, weil deine Bäume, darf ich das so sagen, schauen nicht so aus, wie ich die Obstbäume kenne. Die sind ein bisschen breiter oder verwuchelter. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll.
Ja, das hängt mit den Schneiden zusammen. In der Mitte soll immer möglichst wenig Ast sein. Die habe ich festgeschnitten heuer. Und immer, wenn man sie festschneidet, dann treiben sie wieder fest, die Wassergeschosse. Man darf nicht alle Jahre festschneiden. Und da habe ich ein bisschen fester schneiden müssen, weil wir mit einer Photovoltaik wieder Licht machen haben müssen.
Da ist die Photovoltaik.
Die ist da am Dach oben, mit dem die Schnapsbrennen auch.
Ja, das also heißt, das autonomer
autonom.
Schnapsbrenner.
Ja.
Ja,
die Sonne reift die Früchte und dann brennt die Sonne die Früchte.
Sehr gut. Was steht da für ein Baum?
Das ist ein Hauszwetschge.
Ja.
Da sieht man jetzt, den habe ich heuer nicht geschnitten, den habe ich vergessen zu schneiden. Das
der
war dann zu spät.
Voll aus, gell?
Er schaut zu voll aus innen. Er muss innen ein bisschen luftiger haben, weil die Früchte innen, die kriegen keine Sonne.
Ja.
Und die Sonne ist immer ganz wichtig für die Reifung.
Ja.
Das Aroma kommt durch die Sonnenstunden hinein, so wie beim Wein. Die Zuckerreifung, die kann ich im Kühlhaus machen oder sonst was, durch Kaltbaum. Aber das Aroma kommt immer durch Sonnenstunden hin. Und deswegen nutzt das Obst, was innen ist und keine Sonne hat, das hat auch kein gescheites Aroma. Deswegen muss man das einfach ausschneiden.
Und wie das jetzt alles verarbeitet wird, das schauen wir uns jetzt in der Brennerei an.
Okay, dann sind wir mal da.
Jetzt haben wir mal auf Wiederschauen, Jakob Fischer. Wir gehen jetzt produzieren.
Schauen wir mal weiter in die Brennerei.
Und die Whiskyfässer muss man auch noch zahlen.
Ja, haben wir schon, machen wir schon. Machen wir gerne. Super.
Du, und das sind Eichenfässer?
Das sind Eichenfässer, das ist ein Akazienfass. Das
ist
da. Das ist, nimmt man fürs Finish. Also man tut Whisky reifen. Ein Whisky muss 3 Jahre in Eichenfässern gelagert sein. Gell?
Mhm.
Und er kann auch mehr sein. Und jetzt, irgendwann wird das Fassl ja dann auch inhaltlich vom Holz gar. Und nachher kann man ein Finish geben, nur mit einer bestimmten Note dazu. Und die Akazien, die machen, haben von der Farbe her gelblich, was aber wurscht ist, weil das eh untergeht, weil es schon bräunlich ist, aber sie bringen ein bisschen eine süßliche Note rein.
Mhm.
Und man kann auch da Sherryfässer nehmen oder Portweinfässer, Olorosa oder solche Sachen. Da gibt es die verschiedensten Sachen, wo man zum Schluss auf einen gewissen Datschen dazu gibt, so wie das i-Tüpfelchen drauf. Wow.
Ja? Lass uns mal den Whisky probieren.
So. Ja, machen wir da durch.
Da gibt es wieder eigene Gläser, gell?
Da haben wir jetzt natürlich spezielle Whisky-Gläser. Braucht es mehr Licht?
Das sind jetzt eigene Whisky-Gläser?
Ja, sogenannte Nosing-Gläser.
Nosing?
Nosing, Nase.
Mm.
Nose, gell? Und
der muss auch bauchig sein, gell?
Ja,
das ist Aroma.
Und da macht das Glas so viel aus wie beim Wein. Das möchte man gar nicht machen. Ich meine, wenn es euch interessiert, kann ich den gleichen Whisky in ein anderes Glas reinigen. Dann könnt ihr es unterschiedlich riechen. Das ist Tag und Nacht.
Das probieren wir mal.
Soll ich eins gleich holen, oder?
Ja.
Dann hol ich es gleich.
Also aus dem Whisky-Fass Nummer 4, das, was ich jetzt gerade erschnuffelt habe,
ja,
da darf ich jetzt eine Kostprobe kriegen.
Ja.
Und du hast mir jetzt eigene Gläser hergerichtet.
Ja, das sind spezielle Gläser, wo das Whisky-Aroma, das Holz und die Vanille und die Getreidenoten besonders herauskommen. Mhm. Und damit ihr das auch bewerten könnt, tue ich euch den gleichen Whisky in zwei verschiedene Gläser einschenken. Dann ist ausschließlich das Glas der Unterschied im Geruchsempfinden.
Und da haben wir jetzt zwei verschiedene Gläser.
Ja.
Also du willst jetzt mir sagen, im Whisky-Glas entfaltet sich das Aroma, ja, besser als in diesem,
ja,
Grappa-Glas.
Ja.
Das ist so ein Unterschied.
Bitte feststellen, kannst du selber probieren. Du kannst schütteln und probieren, wie du willst.
Also das riecht schon mal viel intensiver.
Ja, das ist genau da.
Ja, tatsächlich.
Mhm. Das ist ausschließlich das Glas, dieser Einfluss.
Wieso braucht der Whisky mehr Luft?
Es ist wahrscheinlich, man sieht gerade da die Schlieren, die Oberfläche ist größer natürlich. Ja.
Mhm.
Und eine größere Oberfläche verdunstet auch mehr.
Ja.
Das wird eines der Geheimnisse sein.
Ja.
Ja. Und die Whisky-Gläser, die haben alle in dieser Formel, bei mir haben sie jetzt halt mit Stängel, weil sie besser dazu passen zu den Obstgeschichten, die gibt es aber in anderer Form auch. Dann gehen wir mal da zum Brenngerät her.
Ja. Eigentlich ist das jetzt so das Heiligtum, oder?
Ja, also das ist mein Werkzeug.
Ja.
Das ist mein Werkzeug, mein Hauptwerkzeug, wo ich alles, was ich brenne, ist durch diese Anlage durchgegangen.
Mhm.
Die besteht einmal aus einem Edelstahlmantel und da ist drinnen ein Wasserbad eingelassen und durch diese Kupferblase drinnen gesetzt. Das heißt, wenn ich da mit Holz heiz das Wasserbad auf und das Wasser heizt dann die Maische auf. Die Maische kommt da hinein, 150 Liter, wird aufgeheizt, bis verdunstet zuerst Alkohol und Wasser. Der Alkohol wird immer weniger, da steigt die Temperatur. Und da macht man beim Raubbrand, fängt es bei 40 Volumensprozent in etwa an und hört bei 3% auf. Das rinnt dann da herauf, beim Raubbrand, geht da herüber und geht da in den Kühler. Das ist der Kühler, das ist die Brennblase, das ist der Helm und das ist der Kühler. Und da unten ist nachher noch ein Messwerk, das hat zolltechnische Geschichten dabei. Und da kommt es dann da heraus und da muss ich natürlich was unterstellen. Wenn ich nichts unterstelle, weg.
Dann wäre das Gute.
Dann habe ich die ganze Arbeit bisher
umsonst
gemacht. Aber auch das ist schon
passiert. Ist schon passiert.
Selbstverständlich.
Oh Gott.
Ja.
Vielleicht hast du schon ein bisschen zu viel Vorlaufkosten gehabt, wenn das vergisst,
möglicherweise,
oder?
Möglicherweise habe ich gelernt, drauf, beim Schnapsbrennen bin ich immer nüchtern, weil da geht es um zu viel.
Ja.
Ein gutes Produkt kann man nur
im Vollbesitz und
seiner
vollen
Kräfte machen.
Fokus, ja, erreichen. Anton, ich würde sagen, das war heute nicht nur ein Podcast, sondern es war ein Erlebnis mit dir. Das war Wissen pur aus der Region, aus dir heraus. Für so viel Wissen müssten wir eigentlich dir jetzt halt ganz viel Gas zahlen, weil das ist ja eine Wissenschaft, die wir da heute erfahren haben. Und vor allem dieses Erlebnis, mit welcher Leidenschaft und mit welchem Herzblut du das machst. Vielen Dank, dass wir heute so viel erfahren haben dürfen von dir und vor allem so viel Gutes verkosten haben dürfen. Es war mir eine Ehre.
Ich sage vielen Dank auch. Ist mir eine Freude. Für mich ist es ein Hobby, wenn ich das jemandem erzählen kann. Freut mich auch sehr besonders.
Anton, ja, alles Gute. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir noch einen Trinken. Oder?
Jetzt nehmen wir an.
Ja,
ja, Prost. Okay.
Und nun gerne unser Tipp aus der Silberregion Karwendel. Alle Infos dazu findest du ebenso in den Shownotes.
Den Schnapsbrennern in der Silberregion Karwendel ist es besonders wichtig, einen guten Obstbrand herzustellen. Die perfekte Mischung aus Äpfeln und Birnen und auch einem Teil Zwetschgen machen einen guten Obstler aus. Harmonisch riechen die natürlichen Aromen dieser heimischen Früchte dann auch aus dem Schnapsglas. So einen edlen Brand serviert man am besten in Zimmertemperatur. Erst durch die richtige Trinktemperatur ist der Genuss eines Qualitätsbrandes hervorragend. Verwendet bitte auch das richtige Glas mit dem großen Bauch und dem Kamin, damit die Aromastoffe gebündelt werden. Erhältlich sind unsere Edelbrände neben vielen anderen heimischen Produkten in unserer Schatzkammer in der Franz-Josef-Straße in Schwaz. Schaut's doch einfach auf ein Schnapsal vorbei.
Danke, dass du heute bei Pure Vielfalt mit dabei warst und gemeinsam mit uns die Faszination der Silberregion Karwendel erlebt hast. Wir hoffen, die Geschichten und Eindrücke haben dich inspiriert und bereichert. Vergiss uns nicht zu abonnieren, um keine unserer kommenden Reisen durch Natur, Kultur und die Welt der Berge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Bleib neugierig und offen für die unendliche Vielfalt unserer Welt. Pfiat die und bis bald.